Jetzt funktioniert das? Ah, das klingt gut. Dann sage ich es auch für die Zoom-Zuhörer nochmal. Und freut ihr euch schon? Ihr kennt bestimmt diese Bibelstellen, in denen man hört, ihr sollt euch freuen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft schaut man sich doch das eigene Leben, den Alltag an und sagt, wie soll ich mich freuen? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal sogar so, dass ich dastehe und sage, glaube ich überhaupt richtig, wenn ich mich nicht so richtig freuen kann? Und vor allem, wie macht man das überhaupt? Warum soll ich mich in Gott freuen? Denn so steht's doch in Philipper 4, Vers 4. Gib uns nochmal den Bibelvers, wenn möglich. Dankeschön. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Abermals. Entschuldigung. Freut euch in dem Herrn. Alle Zeit will ich euch abermals sagen, freut euch. Und eines der ersten Dinge, über die ich in diesem Vers gestolpert bin, ist, freut euch in dem Herrn. Weil, was soll das bedeuten? Und manchmal, wenn ich vor so einem Vers stehe und nicht so genau weiß, was soll der bedeuten, dann schaue ich mal ins Griechische, also die Sprache, in der das Neue Testament ursprünglich geschrieben ist. Und im Griechischen steht da, chairete en kurio. Für alle, die jetzt sich mit der Aussprache des Griechischen ein bisschen schwer tun, alles gut, ich gehöre auch dazu, habe ich nochmal die Umschrift drunter geschrieben. Und das Erste, was ich darin gesehen habe, ist dieses chairete. Chairete ist eine ganz besondere grammatikalische Form. Denn sie kann zwei Bedeutungen haben. Das eine ist der Imperativ. Freut euch. Das andere ist, ihr freut euch. Also der Indikativ. Und ich glaube, Paulus spielt hier mit dieser doppelten Bedeutung dieses Wortes. Denn einerseits ist es ein Auftrag, wir sollen uns freuen. Und andererseits ist es die logische Konsequenz. Wenn ihr glaubt, dann freut ihr euch. Da müsst ihr gar nichts dazu machen. Ihr tut das schon. Passt schon. Und das Zweite ist das Wort en. In dem Herrn. En. Und es ist eine sehr viel genutzte Präposition im Griechischen. Und wie das mit Präpositionen gerade in Fremdsprachen so ist, meistens haben die im Deutschen ganz viele Bedeutungen. Eine der möglichen Bedeutungen von en ist mit. Und dann stehe ich da und sage, das ist eine Bedeutung, die mir bekannt vorkommt. Sich mit jemandem mitfreuen, das kann ich mir vorstellen. Ja, das macht Sinn in meinem Kopf. Ihr freut euch mit dem Herrn. Aber die Frage bleibt immer noch, warum? Warum sollen wir uns eigentlich mit Gott mitfreuen? Welchen Grund zur Freude hat Gott denn eigentlich? Und ich stehe immer noch vor diesem Bibelvers und sage mir so, ja, was, wie, wo, wann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht so genau. Und wenn ich mir diese Fragen stelle, dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass mir der Kontext fehlt. Kontext heißt, ich lese mal die Bibelverse davor und die danach. Davor schreibt Paulus, dass die Gemeinde zusammenhalten soll und Frieden halten soll. Und naja, danach kommt im Philipperbrief nicht mehr so arg viel, aber Paulus schließt seinen Brief eben ab. Da steht sowas wie, seid freundlich, betet, seid dankbar, vertraut Gottes Frieden, denkt und handelt nach dem Guten, sowas in die Art. Hat für mich jetzt erstmal auch noch nicht viel mit Freude zu tun. Naja gut, was macht man dann? Wir wissen immer noch nicht, warum sollen wir uns freuen. Und Luther soll gesagt haben, die Bibel legt die Bibel aus. Das heißt, die Bibel erklärt sich selbst. Dann stehe ich da und sage, na gut, okay, suchen wir mal nach ähnlichen Bibelstellen. Vielleicht gibt es da ja welche, die ganz ähnlich sind. Und tatsächlich, ich bin in den Briefen des Neuen Testamentes fündig geworden. Und zwar so richtig fündig geworden. Das steht da richtig oft drin. Und ich habe mir die Stellen alle durchgelesen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich lese die jetzt nicht alle vor. Machen wir gleich. Aber als ich mir die so durchgelesen habe, stand ich immer noch da und habe gedacht, so richtig viel sagen, warum, wie genau, tut mir das auch nichts. Vielleicht seid ihr geisterfüllt und steht da und sagt, Peer, ist doch ganz offensichtlich, lies doch mal, ist doch ganz klar. Aber ich bin manchmal so ein bisschen blind, so ein bisschen doof und check sowas nicht so schnell. Und falls es euch manchmal auch so geht, dann ist es gut, da weiter zu beobachten und weiter zu gucken nochmal. Und an der Stelle ist mir eine Sache aufgefallen. Ich habe mir diese Verse genauer angeschaut. Die stehen nämlich alle relativ weit hinten in der Bibel. Und dann konnte ich eine Sache deutlich erkennen. Nächste Folie bitte. Nämlich, dass die Briefautoren ihre Briefe mit den Versen abgeschlossen haben. Ihr seht es hier an den Prozentbalken, an wie viel Prozent des Buches die Verse stehen. Und es gibt zwei Ausreißer. Das eine ist Jakobus, der beginnt sein Buch damit, warum auch immer. Und im Philipperbrief, da sagt Paulus, das ist so wichtig, wir sagen das gleich zweimal, deshalb kommt es einmal bei der Hälfte, einmal am Ende. Aber ansonsten sind sich alle einig, das kommt ans Ende. Und jetzt könntet ihr sagen, herzlichen Glückwunsch, Peer, Stochastik, Bibel, hinbekommen, bestanden. Aber kaufen können wir uns davon immer noch nichts, oder? Oder? Oder vielleicht doch. Weil ich habe mir überlegt, wenn die das alle ans Ende schreiben, dann könnte das ja einen Grund haben. Dann könnte es ja sein, dass die in ihren Briefen erklären, warum man sich freuen soll. Und dann schreiben sie am Ende, so, jetzt freut euch mal darüber. Soweit die Theorie ganz gut. Gehen wir mal mit dieser Theorie ein Stück spazieren. Das bedeutet, wir lesen jetzt einfach diese Bücher. Also jetzt hier so. Also fangen an mit Römer, Thessalonicher. Machen weiter mit Philippa. Und wenn wir da durch sind, nehmen wir noch Petrus und Jakobus und Hebräer. Und ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Also Mittagessen pünktlich kriegen wir wahrscheinlich heute nicht hin, aber nein, machen wir natürlich nicht. Ich bin ganz brav und anständig. Wie bitte? Das machen wir dann am Mittwoch vielleicht. Gute Idee. Also wenn ihr sagt, boah, Predigt ist nett, aber ich möchte da noch mehr drüber wissen, kommt am Mittwochabend, da ist im Glauben wachsen und da haben wir ein Predigt-Nachgespräch, da dürft ihr alle Fragen stellen, die ihr dazu habt. Genau. Also wir lesen nicht alles. Stattdessen habe ich euch versucht, das ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar so zusammenzufassen, dass ihr das auch möglichst gut mitnehmen könnt, nach Hause nehmen könnt. Und um das kürzer zu machen, brauche ich eine Kettensäge, und eine Zielscheibe. Als ich jünger war, hatte ich selbst einen Jugendreferenten und in einer seiner Predigten hat er ein Gleichnis erzählt. Und das hat mich eine neue Dimension von Lobpreis gelehrt. Denn Lobpreis ist mehr als zu singen, zu musizieren. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Kettensäge. Sagen wir mal spaßeshalber von der Firma Stiel. Und ihr habt die im Einsatz und Buche, Eiche, gar kein Ding, geht durch wie Butter. 1A, erste Sahne. Macht so richtig Spaß, damit zu arbeiten. Was tut diese Säge da gerade? Also ja, klar, sie sägt. Von mir aus, sie läuft, sie verbrennt Sprit. Alles klar, schon logisch. Aber mit all dem, was tut sie da? Sie macht der Firma Stiel, in dem Fall, wer Husqvarna oder Honda vorzieht, bitteschön, geschenkt. Aber sie macht dem Hersteller Ehre. Und was tut sie damit? Sie stört auch. Sie zerstört auch. Ja, richtig, richtig, das macht sie auch. Aber beim Holz ist das ihre Aufgabe. Das ist genau ihre Aufgabe. Und damit macht sie ihrem Hersteller Ehre. Und sie macht den Bediener glücklich, wenn sie gut funktioniert. Und wenn der Bediener glücklich ist, dann kauft auch in Zukunft eine Säge und das macht wieder den Hersteller glücklich. Also Hersteller und Bediener sind glücklich, alles super, weil die Säge gut funktioniert. Weil sie dem Hersteller Ehre macht. Und wenn wir das jetzt auf uns Menschen übertragen, wenn wir Menschen so funktionieren, wie Gott, unser Hersteller, sich das gedacht hat, dann machen wir Gott Ehre. Dann machen wir Gott glücklich. Wenn du einen Fuß vor den anderen setzt, die Hand bewegst oder was auch immer tust, so wie Gott sich das gedacht hat, so wie Gott dich entwickelt, dich gebaut hat, dann machst du ihn glücklich, dann machst du Gott damit Ehre. Und auf einmal wird Lobpreis so viel mehr als nur singen und musizieren. Fußball spielen, laufen, spazieren gehen, beten, essen, trinken, Gemeinschaft haben. Und so vieles mehr kann Lobpreis sein. Und das ist ein Grund, sich zu freuen, sich mit Gott mitzufreuen. Weil Gott sich über dich freut. Und an dieser Stelle möchte ich in meiner Predigt ganz kurz eine Pause einlegen. Denn es gibt zwei Dinge, die ich hier noch einwerfen möchte. Das erste ist, jeder Mensch drückt Freude anders aus. Ein Beispiel, stellt euch ein Fußballstadion nach dem Sieg vor. Ich glaube, ihr habt ein Gefühl dafür. Da ist Freude im Spiel. So, und jetzt stellt euch den Hobbygärtner vor, der in seinem Garten sitzt und fertig ist mit seiner Arbeit. In beiden Fällen sind das Menschen, die Freude haben, aber sie bringen sie ganz verschieden zum Ausdruck. Und genauso ist das an anderen Stellen auch. Es ist vielleicht eine Typfrage. Und das andere ist, wir haben eine Geschichte. Wir haben Erlebnisse in letzter Zeit gehabt. Als ich diese Predigt das erste Mal gehalten habe, ist im Infoteil vor dem Gottesdienst eine Frau aufgestanden, hat erzählt, sie ist Oma geworden, ihr Enkelkind ist jetzt 2 Jahre alt und hat aber einen Herzfehler und es steht eine OP an. Sie wissen es nicht, ob das Kind es überlebt. Es ist auch nicht die erste OP. Das 2-jährige Kind war bisher mehr im Krankenhaus als zu Hause. Und Ihr merkt selbst, das macht was mit uns. So etwas kann unsere Freude ein Stück weit dämpfen, dass wir dastehen und sagen, wow, wir wissen gerade nicht, wie es weitergeht. Wir leben gerade wirklich vom Gottvertrauen. Und all das, was ich all da, oder mit all dem sagen möchte, das, was ich euch heute Morgen erzähle, befähigt uns nicht zu sagen, du anderer Mensch, der du vor mir stehst, du freust dich nicht, du glaubst nicht. Absolut nicht. Das, was ich euch heute Morgen erzähle, soll für euch eine Hilfe sein, um immer wieder neue Freude zu finden. Das Zweite, was ich sagen möchte, es gibt Zeiten im Leben, da wirkt alles düster. Es scheint keine Perspektive mehr zu geben. Das Ende des Tunnels ist schwarz. Oder welchen Ausdruck auch immer ihr bevorzugt. Wir können hier durchzählen. Jeder zweite Mensch in Deutschland hat mindestens einmal in seinem Leben eine depressive Phase. Und wenn es bei euch so ist, dann sucht euch Hilfe. Dafür sind Psychologen, Neurologen da. Das ist gut. Zögert da nicht. Das ist, wie gesagt, es trifft jeden Zweiten. Es gehört dazu. Das ist ganz normal. Das ist Teil unserer Gesellschaft. Und manchmal haben solche Ärzte lange Wartelisten. Und auch da ist eine Gemeinde wie unsere für euch da. Weil hier gibt es ausgebildete Seelsorge, das weiß ich. Es gibt da einige, unter anderem auch wir Hauptamtlichen. Kommt auf uns zu, sprecht mit uns. Wir sind nicht die Lösung, aber wir können vielleicht übergangsweise helfen. Genau. So viel zu den ernsten Dingen hier. Eigentlich wollten wir doch über Freude sprechen. Machen wir jetzt auch wieder. Ist das jetzt zur Ehre Gottes oder nicht? Kann ich mich darüber freuen mit dem Herrn? Über diese Handlung, die ich jetzt tue. Diese Frage ist auf den ersten Blick immer ganz einfach zu beantworten. Geld spenden in der Gemeinde ist gut, im Laden klauen ist schlecht. Ganz einfach, oder? Aber in der Praxis ist es oft nicht so einfach. Alkohol trinken, auf einer Bühne stehen und predigen, Lobpreis machen, Lobpreis hören. Ist es jetzt zu Gottes Ehre oder nicht? Stehe ich hier heute Morgen, damit ihr alle denkt, boah, der Peer ist schon ein cooler Typ. Höre ich Lobpreis, um sagen zu können, boah, weltliche Musik, Geschichte bei mir. Trinke ich Alkohol in Gemeinschaft, um Freude zu haben, um Gottes Geschöpfung und den Geschmack zu genießen? Ihr merkt schon, es ist nicht so einfach zu unterscheiden. Und ich möchte euch ein Tool dafür an die Hand geben. Dieses Tool heißt Golden Circle und wurde von Simon Sinek niedergeschrieben. Simon Sinek ist, so viel ich weiß, kein Christ, aber ist ein schlauer Mann. Und das, was er da rausgefunden und systematisiert und aufgeschrieben hat, das sind alles Dinge, die ich auch in der Bibel so wiedergefunden habe. Und deshalb möchte ich das mit euch teilen. Und sein Golden Circle sieht ganz ähnlich wie so eine Zielscheibe aus. Und es hat ganz viel mit Zielen zu tun. Der äußerste Kreis heißt was? Und dieses Prinzip funktioniert sowohl im persönlichen Alltag wie auch hier in der Gemeinde. Was tue ich im Alltag? Vielleicht Gitarre spielen, arbeiten gehen, Alkohol trinken, Abendessen, Fernseh schauen. Das ist, was ich tue. Aber ich habe gesagt, das funktioniert auch für die Gemeinde. Also machen wir es an diesem Beispiel. Was machen wir hier als EFG Hemsbach? Wenn euch jemand fragt, EFG Hemsbach, was ist das? Was sagst du dann? du sagst, naja, da haben wir einen Sonntagsgottesdienst. Einmal im Monat ist Gottesdienst Plus, da essen wir zusammen zu Mittag. Dann ist donnerstags Hauskreis. Meine Kinder gehen freitags in die Jungscha, oder wenn die Kinder älter sind, freitags zu Leithorn. All das ist was? Und warum erzählen wir das jemandem als erstes? Ganz einfach, weil das ist einfach. Es ist einfach zu sagen, was wir tun. Es ist sehr basic. Und wer ein paar Mal hier war, wird schnell herausfinden, wie wir das machen. Das ist der zweite Kreis. Also, ihr wird herausfinden, naja gut, wir haben eine Moderation, wir haben eine Predigt, wir haben Lobpreis, wir haben danach Kaffee. Übrigens, falls ihr heute hier sitzt und sagt, was, wie geht eigentlich das genau, dann ist das jetzt die Chance, ein Praktikum zu machen, hier in der Gemeinde. Weil ich weiß, hier werden immer Leute gesucht und wenn du sagst, ja, auf der Bühne stehen, reden, das könnte was für mich sein, probier es mal mit Moderation oder mit einer Predigt. Ihr werdet da begleitet, ihr seid da nicht alleine. Wenn ihr sagt, hey, Musik ist eher so meins, bitte Lobpreisteam ist da sicherlich dankbar für Verstärkung auch. Wenn ihr sagt, boah, Bühne, nicht so meins, dann, heute bin ich mal böse, Entschuldigung, dann, wir haben jeden Sonntag hier Techniker, die dafür sorgen, dass dieses Mikro funktioniert oder die Leinwand. Und mega, tolle, tolle Leute. Und wenn ihr sagt, boah, sag mal, wie wird eigentlich der Kaffee hier gekocht? Und warum haben wir eigentlich so tolle weiße Tassen, in die wir den Kaffee füllen können? Und warum sind die nicht noch schmutzig von letzter Woche? Auch das Kaffeeteam, das freut sich sicherlich über Unterstützung. Probiert das aus. Probiert auch euch selbst aus, was gut zu euch passt, wo Gott Fähigkeiten in euch hineingelegt hat. Und mit all dem können wir herausfinden, wie wird das gemacht. Das ist das Wie. Der letzte Kreis und der, über den wir zumeist am allerwenigsten sprechen, ist das Warum. Und das ist gar nicht so gut. Denn dieser Kreis sollte eigentlich der erste sein. Denn das Warum kann das Wie und das Wie kann das Was verändern. Umgekehrt ist das sehr schwierig. Für uns als EFG oder für uns als Mitglieder, als Gottesdienstbesucher hier in der EFG, heißt das zum Beispiel, warum stehe ich sonntagmorgens auf, statt auszuschlafen, um in den Gottesdienst zu gehen? Warum übe ich, warum probe ich, warum bereite ich vor und tue ich? Und es gibt jede Menge gute Antworten auf diese Fragen. Und es gibt jede Menge schlechte Antworten auf diese Fragen. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich kenne eine Familie und die gingen früher regelmäßig in den Gottesdienst. Denn der Vater hatte einen kleinen Laden für Elektrogeräte. Und wenn die Menschen ihn und seine Familie sonntags im Gottesdienst gesehen haben, dann sind sie auch zu ihm in den Laden gekommen und haben dort ihre Elektrogeräte gekauft. Was meint ihr? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Warum? Woran kann ich mein Warum überhaupt prüfen? Ich glaube, so drei Steps kann ich vielleicht dafür mitgeben. Wenn ich dieses Warum jemandem erzähle, schäme ich mich dann dafür? Zerstört sich dann vielleicht sogar dieses Warum selbst? Weil wenn andere wüssten, warum ich hierher komme, dann wäre es witzlos, wäre es sinnlos. Und als dritten Punkt, was sagt Gottes Wort eigentlich zu diesem Warum? Ist es ein gutes oder ein schlechtes Warum? All das sind Indizien für ein schlechtes Warum. Ein gutes Warum hingegen sollte motivierend für andere sein, wenn du ihnen davon erzählst. Und deshalb ist es gut, wenn euch mal wieder jemand fragt, warum gehst du eigentlich in die EFG Hemsbach? Oder was ist das überhaupt? Dass du zuerst von deinem Warum erzählst, weil das wird andere Menschen begeistern. Das wird sie motivieren und die werden sagen, spannend. Und wie genau macht ihr das? Und was macht ihr da? Und ihr merkt schon, das Gespräch wird länger und der andere wird eher sagen, hey, will ich mir mal angucken, klingt spannend. Ein gutes Warum könnte sein, Gott hat mich mit der Weitergabe seiner guten Botschaft beauftragt. Okay, ist vielleicht fromm ausgedrückt, vielleicht sagt ihr das anders, sagt, ich wünschte, mein Chef, mein Kollege, mein Freund, meine Freundin würde zum Glauben finden. Vielleicht ist es auch, ich habe ein neues Leben in Jesus gefunden und ich möchte das weitergeben. Oder vielleicht sagst du, das sind so nette Menschen, die finde ich nett, die sind sympathisch, will ich wieder hingehen. Aber der Einfachheit halber, lasst uns mal mit der Option gehen, Gott hat mich mit der Weitergabe der guten Botschaft beauftragt. Wenn das euer Warum ist, dann gibt es von dort aus verschiedene Türen, die ihr nehmen könnt, um zu einem Wie zu kommen. Eine Option könnte sein, im Gottesdienst werde ich ausgerüstet, um Menschen von Gott zu erzählen. Eine andere könnte sein, in diesem Gottesdienst bringe ich meine Freunde und Arbeitskollegen mit, damit die von Gott erfahren. Aber vielleicht ist es auch, da begegne ich Gleichgesinnten und kann Erfahrungen austauschen, wie das ist, Gottes gute Botschaft weiterzugeben. Oder vielleicht ist es auch, im Gottesdienst, da habe ich die Chance, mit dem Chef dieser Mission, dieses Auftrags, Kontakt zu haben und ja, nochmal ganz in Ruhe mit ihm zu sprechen. Und je nachdem, welche dieser Türen ihr wählt, wenn ihr an diesem Gottesdienst mitwirkt, wird das den Gottesdienst verändern. Wenn ihr Menschen einladen möchtet, dann fragt ihr nicht mehr, was gefällt mir in diesem Gottesdienst, sondern ihr fragt, was gefällt den Gästen, die ich einlade. Ich habe einen Freund, der mag keine Tomaten. Und wenn er zu Besuch kommt, dann mache ich keinen Tomatenmozzarella. Wenn ich aber weiß, Mozzarella enthält viel Eiweiß, deshalb ist es gut für ihn, wenn er das isst, na, dann mache ich halt eine Pizza Quattro Formaggi mit Mozzarella. Oder einen Salat oder ein Sommergemüse mit Mozzarella oder was auch immer. Was bedeutet das für einen Gottesdienst? Ich habe schon Sonntagmorgen Gottesdienste erlebt. Da saß man an Kaffeehaustisch. Man bekam Kaffee, Croissants, Marmelade und es gab dennoch Lobpreis und Gebet und eine Predigt. Wählt ihr eine andere Tür und sagt, Gemeinschaft mit den Geschwistern ist das Wichtigste, dann haben wir statt einer Predigt vielleicht einen Zeugnisgottesdienst und im Anschluss gemeinsames Mittagessen. Vielleicht machen wir das heute alles noch. Mal schauen. Und ich möchte hier jetzt nicht zu weit ins Detail gehen. Ihr dürft euch das selber überlegen, welche Konsequenzen das hat. Aber vielleicht steht ihr auch da und sagt, Jupiter, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich gar kein gutes Warum, warum ich heute Morgen hier bin. Auch das könnt ihr vor Gott bringen. Und Gott ist das nicht zu viel, das ist das Coole. Weil Gott weiß schon, wie es in dir aussieht. Und für ihn passt das. Er freut sich, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und wenn du begreifst, was dein Warum ist, dann kannst du es aktiv vor Gott bringen, kannst sagen, Gott, du siehst, wie es ist, ist nicht gut, aber naja, immerhin, es hat mich in den Gottesdienst gebracht. Und vielleicht kannst du mich ja verändern. Und Gott will, dass du dich veränderst, dass du ihm ähnlicher wirst. Und das klingt unglaublich brutal. Ich weiß das. Und manchmal ist das auch genauso brutal, wie es gerade klingt. Aber wenn du es erst bist, wenn du erst gottähnlicher bist und du es bemerkst, dann wirst du dich freuen. Weil Gottes Wege gut für dich sind. Gott freut sich über dich und du darfst dich mit Gott mitfreuen. Und das ist der Hammer. Denn egal, was um dich herum dann alles schief geht, kannst du dich freuen. Ein gutes Beispiel dafür liefert genau der Vers, den wir vorhin gehört haben aus Philippa. Paulus hat in diesem Brief zweimal über Freude geschrieben, zweimal gesagt, freut euch. Aber er selbst saß zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Ihm ging es nicht gut. Und dennoch schreibt er von Freude. Der Hammer, oder? Was für ein toller Beweis, dass Gott uns Freude schenken will und dass Freude einfach mitkommt. In diesem Sinne, habt Freude und Gott mit euch. Amen.